Werbung.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. It's a sale so nice, they do it twice a year. Save 50% site-wide on the world's best proteins, like legendary steaks, gourmet burgers, versatile chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with code AUDIO when you shop omahasteaks.com today. Now is the time to save big on everything you need to serve up mouth-watering flavor, like USDA-certified tender steaks, perfectly aged to maximize tenderness and hand-cut by master butchers in America's heartland and delivered right to your door. With unrivaled quality and variety, every bite is backed by their 100% satisfaction guarantee. Don't wait. Shop now at omahasteaks.com and save 50% site-wide on steaks and more during the semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.
Werbung Ende.
Clara.
Christian.
Welche Branche hat deiner Meinung nach blendende Zukunftsaussichten?
Wahrscheinlich müsste jetzt hier erstmal so ein Warnhinweis kommen, dass wir natürlich keine Anlageempfehlungen geben. Ich würde sagen, global erneuerbare Energien, Batteriespeicher sind einfach die Zukunftstechnologien. In Deutschland, not so sure.
Jetzt aber seit einiger Zeit auch wieder die Hersteller von Gasturbinen, oder?
Ja, in Deutschland.
Ja, nenn ich nur hier, auch in den USA.
Gut, das stimmt. Man auch mit. Ja.
Wir warten ja immer noch auf den Energiewende-Monitoring-Bericht von Katharina Reiche, den berühmten Realitätscheck. Der hat es noch nicht bis zu uns geschafft, der wurde noch nicht veröffentlicht. Vergangene Woche haben wir aber schon den Bericht Versorgungssicherheit Strom von der Bundesnetzagentur bekommen. Das ist so eine Art Ergänzung zu diesem Bericht, die Grundlage, wo mal genauer untersucht wurde, was ist eigentlich der Bedarf an Strom, den wir in Deutschland haben, wie viele Geräte, Technologien brauchen wir dafür, um den zu erreichen. Und die Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie dazu ist 5 Absätze lang. Und 4-mal wird darauf hingewiesen, dass wir ganz dringend neue Gaskraftwerke benötigen. Jetzt inzwischen im Umfang von 22 bis 36 Gigawatt. Also das wird gefühlt auch immer ein bisschen mehr. Und das sind dann im Extremfall 72 neue Kraftwerksblöcke ab 500 Megawatt, die wir in Deutschland bis 2035 noch bauen müssen.
Es wird nicht nur gefühlt mehr. Im Koalitionsvertrag steht noch was von 20 Gigawatt Gaskraftwerken. Also es wird tatsächlich mehr, jedenfalls in den Pressemitteilungen des BMWE, des Wirtschaftsministeriums. Und im erneuerbaren Energienbereich schlottern vielen Unternehmen die Knie. Da gibt es einfach die wachsende Sorge, dass die Energiewende erneut, muss man ja sagen, abgewürgt wird. Und weil auch zum Beispiel darüber diskutiert wird, dass die Einspeisevergütung für private Solaranlagen abgeschafft werden könnte. Mal nur für neue, mal auch für alte. Und inzwischen gibt es das sogar auch schon sehr populistisch formuliert vom RWE-Chef Kreber. Der sagt sogar, man müsste die Einspeisevergütung im Grunde umdrehen und von privaten Solaranlagen in Zukunft Geld fürs Einspeisen verlangen.
Ja, also es gibt zumindest kommunikativ, finde ich, einen deutlichen Richtungswechsel inzwischen von der Ampel zu Schwarz-Rot. Ich würde mal sagen, so die fossile Industrie, die hat so ein neues Selbstbewusstsein gewonnen in den ersten 3-4 Monaten unter Katharina Reiche. Und da ist es natürlich ganz spannend mal zu fragen, wie geht es denn eigentlich so um erneuerbare Energieunternehmen mit diesen Ereignissen? Und darüber können wir heute mit Philipp Schröder sprechen. Er ist Mitgründer und CEO von 1,5 Grad. Das steht ja so ein bisschen so stellvertretend, glaube ich, in Deutschland für die private Solaranlage auf dem Dach. Da bekommt man so ein Komplettpaket, das kann man bestellen, dann wird es schlüsselfertig installiert, angeschlossen und dann kann man Solarstrom erzeugen. Und ist auch so ein bisschen so, glaube ich, in Deutschland so das Aushängeschild der erneuerbaren Energienwirtschaft. Deswegen freuen wir uns sehr, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Sagen Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor Philipp Schröder, der auch noch, das haben wir gerade erfahren, CDU-Mitglied ist und auch die Klimaunion mitgegründet hat, was die ganze Sache natürlich nochmal für uns, glaube ich, ein bisschen spannender, für ihn vielleicht ein bisschen pikanter macht. Hallo und herzlich willkommen.
Ich freue mich auf das Gespräch. Danke.
Bevor es dann auch endlich losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Ah, und es gibt noch den extra Hinweis, sehr wichtig. Für alle Berlinerinnen mit einer Schwäche für Dinosaurier, am 19. September gibt es das Beats and Bones Festival im Naturkundemuseum auf 3 Bühnen, ganz viele Podcasts aus dem Wissenschaftsbereich mit Snacks und Drinks. Und wir sind auch dabei mit Steffi Lemke und Johannes Vogel, dem Direktor des Naturkundemuseums. Es wird wirklich eine tolle Veranstaltung. Wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeikommt.
Ganz genau. Philipp Schröder, nochmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um bei uns vorbeizuschauen. Wann steigen Sie denn mit 1,5 Grad in den Bau von Gaskraftwerken ein?
Nie.
Warum nicht? So ein lukratives Geschäft.
Ja, ich glaube, das Kernproblem in der Gesamtdiskussion auch über die Gaskraftwerke ist, dass es ja ein Problem gibt. Und das Problem ist am Ende die Disharmonie zwischen erneuerbarer Produktion und Stromverbrauch. Und die Bundesregierung scheint zu glauben, dass das nur lösbar ist eben mit Gaskraftwerken. Also nach dem Motto, wir brauchen halt Grundlast, so nennt man das ja. Und nein, wir glauben, dass in Zukunft die wesentlich günstigere Variante ist, dass man eben den Verbrauch von Strom einfach intelligent verschiebt und auch Speicher, Elektroautos nutzt, eben um überschüssige erneuerbare Energie abzuspeichern. Und nein, deswegen brauchen wir eigentlich kaum, ein bisschen Gaskraftwerke werden wir brauchen, aber ich würde mal sagen, 5 bis 10 Gigawatt wäre schon hochgegriffen.
Bei diesen Zahlen, wie viel Gigawatt Gas, das wird ja echt viel hin und her geworfen. Auch bei Robert Habeck ging es um 20 Gigawatt Gaskraftwerke, dann wieder ein bisschen weniger. Jetzt hat die neue schwarz-rote Regierung das sozusagen wieder erhöht. Und wir haben es eben im Intro so ein bisschen gesagt, es kommen immer höhere Zahlen. Bis zu 36 Gigawatt ist da jetzt teilweise die Rede davon. Wie erklären Sie sich, dass da so viel Unsicherheit und so viel Spielraum ist?
Das hängt natürlich total davon ab, welche Berechnungsgrundlage man sich zu Güte zieht. Und ich denke, was man hier ja schon gesehen hat, ist die Frage, wie viel Flexibilität ist im Markt eigentlich da ohne Gaskraftwerke? Und ich glaube, die Bundesregierung scheint zu glauben, dass man eben sehr wenig Flexibilität hat. Das heißt, dass man eben kaum Batterien hat, dass man kaum Elektroautos ansteuern kann. Und daraus ergibt sich dann eine höhere Notwendigkeit, Gaskraftwerke auch zu bauen. Wir glauben, dass insbesondere wenn jeder deutsche Haushalt einen Smart Meter hätte, jeder Betrieb auch, dann würde diese Flexibilität von 20 Gigawatt einfach von selbst entstehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt in Deutschland bereits 20 Gigawatt an privaten Batterien. Die dürfen aber nicht teilnehmen auf die Art und Weise am Energiemarkt, wie das notwendig wäre. Das heißt, wir haben eigentlich ohne ein Invest jetzt schon Kapazitäten, die bezahlt worden sind von privaten Häuslebauern, die ausreichen würden, um einen Großteil dieser Grundlast mit abzudecken. Nicht alles, weil es natürlich auch um saisonale Grundlast geht, aber die gäbe es. Und deswegen ist immer die Frage, wie bemisst man das? Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man die rauslässt und glaubt, dass der Hochlauf der Elektromobilität langsamer ist und die, sage ich mal, bidirektionales Laden und auch die Flexibilität dort langsamer anläuft, dann brauche ich mehr Gaskraftwerke. Wenn man davon ausgeht, dass das schneller geht, brauche ich weniger. Und insofern glaube ich, kann man sich das relativ gut hindoktern, so wie man das braucht.
Damit sagen Sie es ja im Grunde schon, diese Ausgangslage und dieses Hindoktern, das ist dann eine politische Frage. Ist Ihr Eindruck, dass diese Regierung kein Interesse daran hat, wirklich auf erneuerbare Energien zu setzen?
Ich denke, dass es erstmal grundsätzlich das Signal gibt, aus dem Bundeswirtschaftsministerium vor allem zu sagen, wir müssen das alles überprüfen. Ich glaube, das ist eine rein politische Agenda auch. Ich glaube schon, dass es dort auch kluge Leute gibt, die wissen, was die wirklichen Herausforderungen sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Druck, LNG-Gas zu kaufen. Man erinnert sich noch an den Zolldeal, dass man ja über 700 Milliarden
mit Trump
an LNG-Gas, was viel teurer ist.
Man hat quasi versprochen dafür, dass man da irgendwie einen Zolldeal bekommt, dass man diese ganze Energie abbricht.
Schlechten Zolldeal.
Richtig. Und das heißt, dass in Wahrheit, das hat ja auch Frau Reiche selbst gesagt, wird vor allem der LNG-Gasbezug ja dazu führen, dass gerade Gaskraftwerke teureren Strom machen. Das heißt, in Wahrheit muss man eher wahrscheinlich damit rechnen, dass die Strompreise durch die Gaskraftwerke sogar hochgehen. Und diese Kraftwerke müssen ja auch subventioniert werden. Also kein Energieversorger würde diese Gaskraftwerke bauen, ohne dass es Reserveentgelte gibt. Und das sind Subventionen. Das heißt, am Ende ist einfach so die Frage, wie viel davon ist politisch, also rein Meinung, weiß ich nicht. Wie viel davon wird getrieben durch den Druck, LNG-Gas zu kaufen? Und wie viel ist tatsächlich auch eine mathematische Gleichung. Ich vertraue grundsätzlich schon der Bundesnetzagentur. Ich glaube, dass die solide Arbeit macht, aber diese beiden Faktoren spielen bestimmt eine Rolle. Und es wird sicherlich nicht günstiger, weil, sagt Frau Reiche ja selbst, LNG-Gas geht.
Also, aber wenn man das so auf eine Zeile bringen möchte, könnte man im schlechtesten Fall sagen, wir würgen die deutsche Energiewende ab, um Donald Trump glücklich zu machen.
Wenn man das stark verkürzen wollen würde, schon, aber ich glaube, es ist noch verrückter, also dass wir die Energiewende abwürgen, ist das eine, aber vor allem werden die Stromkosten dadurch nicht sinken.
Was ja das zentrale Versprechen dieser Bundesregierung ist.
Richtig, und ich glaube, dann wird es schon wirklich absurd, ne? Weil ich finde schon, auch wir bei 1,5 Grad glauben daran, es muss ein günstigeres und saubereres System gleichzeitig sein. Es muss vor allem auch günstiger sein. Und mir fällt es schwer zu sehen, wie man durch LNG-Gas und Gasturbinen die Preise nachhaltig senkt.
Das heißt aber, wenn wir jetzt einmal drauf schauen, für diesen Zolldeal kann Katharina Reiche nicht unbedingt etwas, das findet ja sozusagen noch eine Ebene höher statt, für diesen Realitätscheck oder das Energiewende-Monitoring, was sie jetzt immer wieder anspricht, aber schon, das ist ihre politische Idee gewesen, zu sagen, wir gehen da jetzt nochmal ran. Aber würden Sie sagen, sie ist so ein bisschen in die Ecke gedrängt, weil sie muss jetzt dieses Gas abnehmen und dann versucht sie halt irgendwo anders die Preise zu senken, zum Beispiel beim Netzausbau, von dem wir ja auch wissen, dass er Geld kostet?
Ich glaube, das Grundproblem ist, wir haben dadurch, dass wir einen statischen Verbrauch haben von Strom, also eine Wärmepumpe läuft dann an, wenn sie Bock drauf hat. Ein Elektroauto wird einfach so geladen, ohne Intelligenz. Aber auch ganz normaler Stromverbrauch findet halt einfach willkürlich statt. Das ist die eine Seite. Das heißt, wenn wir immer mehr Stromverbraucher haben, also mehr Wärmepumpen, mehr Elektroautos, die zum Beispiel abends und nachts Strom brauchen, und wir gleichzeitig aber Sonnen- und Windenergie nicht verfügbar haben, dann brauchen wir immer mehr Netze, weil der erzeugte Strom muss immer weiter transportiert werden, bis er verbraucht werden kann. Und wir brauchen auch nachts Strom aus Frankreich, aus Polen, den wir zurückimportieren. Dadurch werden die Netzentgelte immer weiter steigen. Warum? Das Netz muss mehr transportieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir immer mehr Wärmepumpen bauen und immer mehr Elektroautos anschaffen, dann wird ja dieses Problem verschlimmert. Und in dem Moment, wo man das einfach so weitermacht, hat Frau Reiche im Kern recht, weil sie am Ende sagt, wir brauchen Subventionen für Solar- und Windanlagen, weil wenn die Strom produzieren, braucht den Strom niemand. Und wir brauchen Subventionen für Gaskraftwerke, weil die müssen das nachts machen, kommen aber nicht auf Betriebsstunden am Tag, wenn Wind weht und Sonne da ist. Das heißt, beide Kraftwerksparks sind defizitär. Und woran liegt das? Dass wir keine Verbindung haben zwischen Verbrauch und Erzeugung.
Wir brauchen diese berühmten Strompreissignale.
Richtig. Und es gibt zwei Signale. Wir brauchen ein Strompreissignal und auch ein Netzpreissignal. Mhm. Und wenn wir das hätten, also wir sind ja in 7 Märkten tätig. In Schweden bieten wir das schon an. Da wird jeder von unseren Kunden ausgesteuert auf ein Netzpreissignal, weil es flexible Netzentgelte gibt. Es ist also zum Beispiel dann teurer, Strom zu transportieren, wenn es teurer ist, wenn mehr los ist. Und es ist günstiger, wenn eben weniger im Netz los ist. Und wir können beide Signale steuern. Und dadurch kann man mit demselben Kupfer, demselben Netz deutlich mehr Erneuerbare transportieren. Und dann passiert Folgendes. Dann brauchen sie auf einmal viel weniger Netzausbau, als sie geplant haben. Die Energiepreise gehen runter. Es wird viel mehr erneuerbarer Strom nicht abgeriegelt. Das ist ja ein Problem, was wir haben, dass die Abriegelung, ja auch das Redispatching dazu führt, dass die Strompreise hochgehen, weil den Windstrom keiner abnehmen kann. Und dann wird die Windkraftanlage gestoppt. Ne? Und das ist eigentlich das Kernproblem. Und insofern ist jetzt die Frage, löse ich das Kernproblem, indem ich mehr subventionierte Gasturbinen aufstelle? Nicht wirklich. Das ist nur ein Verschlimmbessern. Das Kernproblem
und auch nur ein Verzögern des Problems noch weiter in die Zukunft.
Genau. Und vor allem, das könnte man jetzt irgendwie scheinlegitimieren, wenn man sagen würde, dass
ready.
Ja, aber das wäre jetzt die ökologische Sicht, aber selbst auf der Kostensicht werden sie durch den LNG-Teil, durch die erhöhten LNG-Preise eben nicht den Kosteneffekt haben. Ne? Das heißt, der Kosteneffekt aus unserer Sicht ist, und da gibt es auch eine Studie, die wir bald veröffentlichen werden mit 20 anderen Unternehmen, der Kosteneffekt von dieser Flexibilität, so nennt man das, also wenn das System einfach intelligenter wird, Strom muss also nicht nach Österreich verschenkt werden und später aus Polen wieder gekauft werden, sondern der günstige Strom wird einfach in jedem Haus gespeichert oder genutzt. Wenn wir das hinbekommen würden, würden wir den Strompreis massiv absenken für alle in Europa. Wir bräuchten viel weniger Gas und wir bräuchten weniger Netzausbau. Das Bundeswirtschaftsministerium geht nicht davon aus, dass der notwendige Change dafür, also Smart Meter, intelligente Zähler, rechtzeitig passiert. Und dann haben sie recht, also wenn ich jetzt davon ausgehe, die Smart Meter kommen sowieso nie, das sind die intelligenten Zähler. Und
die den flexiblen Verbrauch ermöglichen.
Richtig, ja. Die Abrechnung, sie ist die Infrastrukturgrundlage dafür. Das ist aber eine Ersatzinvestition, dafür braucht man nicht viel Geld. Wenn man davon ausgeht, dass die nicht kommen, dann haben die recht, dann müssen sie irgendwann ja die Grundlast auch erweitern. Ja.
Aber das Problem ist, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man jetzt diese Gaskraftwerke großflächig ausbaut, dann ketten wir uns in Deutschland über die kommenden 1, 2, 3 Jahrzehnte an deutlich höhere Energiepreise, als es eigentlich nötig sein müsste.
Es sei denn, der LNG-Markt wird deutlich günstiger, aber auf jeden Fall, wenn Sie es, Ihr Argument war ja auch, dass es quasi die Energiewende schuld wäre, da gab es ja diese Aussage von ihr, an erhöhten Strompreisen und dann referenziert sie selbst, dass das LNG-Gas teurer ist als das alte russische Gas. Und dieses Kernproblem bleibt bestehen. Natürlich gibt es die hypothetische Möglichkeit, dass LNG-Gas irgendwann günstiger würde. Das ist aber aus meiner Sicht nicht belegt, sondern momentan wissen wir erstmal, es wird teurer. Und wir lösen das Kernproblem ja nicht. Wir müssen ja auch langfristig trotzdem diese Gaskraftwerke subventionieren. Und parallel löst es das Problem ja auch nicht, dass wir ja weiterhin trotzdem 50-60% unseres Stroms aus Erneuerbaren bekommen. Und weiterhin den Strom nach Österreich verschenken.
Wobei der sogar 80% mal.
Ja, genau. Naja, und es gibt jetzt ja schon Tage, wo wir 100% Erneuerbare haben. Das heißt, die Idee, dass man, die Erneuerbaren sind ja nicht mehr abschaltbar und die sind da und die sind sehr günstig. Und das heißt,
beschreien Sie es nicht mit dem Abschalten.
Ja, aber natürlich, das wünschen sich einige. Lustig. Aber ich hoffe darauf, dass viele verstehen, dass es einfach, ist ja ganz klar, das Preissignal macht einfach Sinn. Wenn wir viel Strom haben, der sehr günstig ist, sogar teilweise kostenfrei, und die Anlagen fallen auch aus dem EEG raus jetzt, dann wäre man ja bescheuert, wenn man es nicht darüber nachdenkt, wie man den besser einsetzen kann.
Werbung.
Omaha Steaks semi-annual sale is here. Save 50% site-wide on legendary steaks, gourmet burgers, chicken, pork, seafood, and more. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at omahasteaks.com. Shop now to save 50% site-wide on steaks and more during Omaha Steaks semi-annual sale. Plus, get an extra $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, promo code AUDIO. Minimum purchase may apply. See site for details.
Werbung Ende.
Sie, finde ich, haben was ganz Zentrales gesagt, nämlich die Erneuerbaren sind ja da und wir wollen sie eigentlich nicht ausschalten. Was auch da ist, ist aber ein riesiges Gasnetz, wo ja die große Sorge einfach ist, dass das seinen Wert komplett verliert in der Zukunft. Wie groß ist Ihr Verdacht, dass das im Endeffekt der Grund ist, dass man weiter an Gas festhält? Wir haben es auch eben gar nicht gesagt, bei den Gaskraftwerken, man kettet sich einerseits an die Möglichkeit, wie sich die Preise entwickeln, aber vor allem das ökologische Argument, was wir eben schon mal kurz angesprochen haben, das ist ganz sicher schlecht sozusagen, wenn man auf Jahrzehnte weiter Gas da verbrennt. Ich frage mich immer noch, warum dann diese Bundesregierung so sehr unbedingt an diesem Gas festhalten möchte.
Ich denke, dass es tatsächlich genau so ist, dass das Bundeswirtschaftsministerium nicht sieht, wie man den zum Beispiel den Smart Meter Rollout, diese Flexibilisierung schnell...
Aber das ist doch auch eine zentrale Aufgabe des Bundeswirtschaftsministeriums.
Ja, absolut. Ich glaube, einmal gibt es natürlich die populistische Tendenz, zu sagen, so ein bisschen AfD-Light, die Energiewende ist schrecklich teuer. Es gibt dysfunktionale Regelungen innerhalb der Energiewende. Zum Beispiel, dass bestimmte Anlagen überfördert werden. Das sollte man nicht tun. Sollte man mit Gaskraftwerken aber auch nicht machen. Das sollte man grundsätzlich nicht tun. Ja? Und da was zu korrigieren, halte ich auch für richtig. Also das
zum Beispiel die Einspeisevergütung.
Richtig, also zum Beispiel gibt es ja schon das Solarstromspitzengesetz aus Anfang diesen Jahres. Da haben wir auch mitlobbyiert und ich glaube, die Gaslobby lobbyiert auch sehr hart und sehr erfolgreich gerade. Und da ging es einfach um die Festsetzung, dass man Strom nicht vergütet bekommt, wenn der Strompreis am Markt negativ ist. So, und das macht absolut Sinn. Es kann ja nicht sein, dass man eine Vergütung vom Staat bekommt, wenn der Strom keinen Wert hat am Strommarkt. Und da haben wir uns mit für eingesetzt, eigentlich in schlechter Stellung, aber am Ende wirken wir darauf hin. Und ich glaube auch, dass das Bundeswirtschaftsministerium das grundsätzlich versteht, in der Aufgabenstellung, günstigeren Strom für alle zu beschaffen, kommen sie um die Harmonisierung der Erneuerbaren und des Verbrauchs nicht herum. Die Gaskraftwerke, glaube ich ja, natürlich steckt da Lobbyismus dahinter. Das ist eine der besten Lobbygruppen, die es gibt. Und die ist ja sichtbar und unsichtbar extrem gut vernetzt und die ist jetzt am Werke und hat natürlich grundsätzlich einmal Aufwind, weil viele die Kosten für das EEG sehen und nicht den Benefit der kostenfreien Stromerzeugung, die wir auch bekommen und natürlich das jetzt auch nutzen. Ja. Und ich bin im Lobbyregister selber angemeldet, ich lobbyiere auch. Die haben natürlich mehr Möglichkeiten und sind sehr erfolgreicher.
Einmal noch nur zur Erklärung, weil ich es gar nicht so selbstverständlich finde, weil wir auch die Aussage hatten im Intro, dass man eben das erneuerbare Energiengesetz vielleicht sogar umkehren möchte. Ja. Und Sie sagen jetzt, sehe ich ehrlich gesagt auch so, warum sollen Leute Geld dafür bekommen, die sich da geht es ja darum, Menschen, die sich eine Solaranlage aufs Dach bauen, die bekommen quasi gesichert immer Geld dafür, wenn sie dieses Strom ins Netz einsparen. Und das ist ja ein Grund dafür, warum sie das überhaupt erst machen, weil sich das dann schneller amortisiert. Das lohnt sich dann einfach mehr. Und Sie sagen jetzt aber, naja, nee, es lohnt sich aber halt nicht insgesamt, weil zu manchen Zeitpunkten brauchen wir diesen Strom im Netz überhaupt nicht. Das heißt, genau. Da würden Sie mitgehen.
Ja, genau. Und ich glaube, man muss auch mal, ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig. Es gibt immer die beiden Lager. Die einen sagen, die Erneuerbaren sind die Guten und die Fossilen sind die Bösen. Und dann gibt es die Fossilen, die sagen, das sind alles nur Quatschköpfe und Hafermilchtrinker. Und in Wirklichkeit geht es doch nur mit Fossilen. Und das muss man aus meiner Sicht mal ausschalten. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, diese Diskussion. Sondern man muss grundsätzlich sagen, unabhängig von der Technologie, sollte man sie nicht incentivieren, ihnen nicht Geld geben, um etwas zu tun, was für alle die Kosten anhebt. Und unabhängig davon, ob das ein Gaskraftwerk ist oder eine Solaranlage. Und nach diesem Grundsatz sagen wir ja nur eins. Grundsätzlich sollte das Preisrisiko übergehen in den Markt. Das heißt, dass wir sagen, wir würden gerne den Solarstrom überall direkt vermarkten. Das heißt, wir haben ja Speicher, die sind angeschlossen an HPDI und diese Speicher stehen bereit, Heimspeicher, und die können diesen Strom auch aufnehmen. Was uns fehlt vorher, ist wieder nur eine bürokratische Hürde. Der Prozess, um diesen Zähler zur Einspeisung anzumelden beim Verteilnetzbetreiber, ist ungefähr wie die Baugenehmigung für den Berliner Flughafen.
Ja, das heißt aber, wenn RWE-Chef...
Ist der Smart Meter wieder, ja.
Ja, das heißt aber, wenn RWE-Chef Kreber sagt, EEG gehört abgeschafft, wir müssen sogar umkehren, die Leute sollten Geld zahlen, wenn sie Solarstrom ins Netz einspeisen, da ist
das
ein Kern
Polemik,
drin.
Ich würde sagen, das ist reine Polemik und darauf kann man einfach nur antworten, habe ich ja auch gemacht, ne? Dass jemand, der also hochgradig Subventionsoptimierung betrieben hat, in jeglicher Hinsicht auch historisch und heute noch die Kommunen in NRW diese Risiken tragen, der sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, sich mit sowas nach außen zu begeben, zumal diese Privatpersonen alle auch privates Geld ohne staatliche Förderung in die Anlagen investiert haben. Ja, es geht da ja nur um eine Abnahmeabsicherung und by the way, neue Anlagen speisen ja kaum noch ein. So, deswegen ist das einfach...
Ja, teilweise nicht mal mehr angeschlossen werden, glaube ich.
Ja, das ist ein anderer Punkt nochmal, dass das Netz tatsächlich überlastet ist. Aber ich glaube, das ist einfach eine reine Polemikkerze, wo man jetzt auch merkt, wie sehr sich man sich wieder aus der Deckung traut, ne, um mal so richtig draufzuhauen. Sachlich, glaube ich, halte ich das nicht so für besonders klug. Wenn man jetzt aber zurückkommt auf den Kern der Essenz, macht es ja Sinn zu sagen, lass uns doch erstmal ermöglichen, technisch, und dafür brauchen wir diesen blöden Zähler wieder, dass wir den Strom, wir wollen das ja, dass wir den Strom an der Strombörse direkt verkaufen können und auch gleichzeitig, dass wir alle unsere Speicher und Elektroautos dann, wenn der Strompreis niedrig ist, nutzen können, damit der Strom nicht nach Polen verschenkt wird oder Österreich. Wenn wir das machen, wenn das geschieht, braucht es das EEG gar nicht mehr. So.
Kurzer Hinweis, wir haben einen langen Podcast zum Thema Smart Meter gemacht.
Ja.
Den kann man, glaube ich, immer noch anhören.
Genau. Sie hatten gerade gesagt, ich greife das mal auf, dass das Unwissenheit ist. Aber man braucht sich ja eigentlich nur in einem Nachbarland seiner Wahl umschauen. Dort stehen ja alle schon bei annähernd, also 80% sowieso, 90, 100% teilweise. Wie kann es denn beim Smart Meter Rollout? Das ist ja irgendwann, ist bei mir das Argument, dass das Unwissenheit ist, das zieht dann nicht mehr, sondern ich komme dann tatsächlich an so einen Punkt, wo ich denke, vielleicht ist das auch zu kompliziert, vielleicht ist das zu viel Bürokratie, vielleicht kann man das in Deutschland einfach nicht ohne, ich weiß es nicht. Aber wo ich mir dann auch denke, na, vielleicht versucht man das dann auch bewusst zu blockieren.
Ich denke, es ist eine Mischung. Ne? Also was man schon sagen kann, ist, dass alle, also wenn man mal in die USA schaut, der Bundesstaat in den USA, der die höchsten Zubauraten hat von Solaranlagen, Windkraft und Batterien, ist Texas. So. Ja. Das heißt, die Chinesen investieren nur, also bauen da wie Bild zu. Mhm. Die Preise für Solarmodule, aber auch die Batteriezellen gehen immer weiter runter. Es ist wirklich, wirklich dumm, einfach nur dumm, bei den Fakten, die man kennt, darauf zu setzen, dass Gas, wenn man es nicht unbedingt braucht, also wirklich als letzte Reserve für den auf der Grundversorgungsseite, das ist ja auch teilweise das Argument, dann sollte man darauf nicht setzen. Viel zu teuer, wir sind abhängig von den Ausländern und so weiter. Warum macht man das trotzdem? Weil natürlich das Geschäftsmodell Gas sonst ganz kippt, ne? Also die Pipelines, also die Gasnetze werden sowieso immer teurer, weil die Leute auf Wärmepumpen umsteigen und so weiter. Das heißt, wir haben erstmal eine Lobby, die natürlich jetzt versucht, ideal wäre es für RWE und Co., dass sie natürlich sagen, wir schalten die Erneuerbaren ab, weil dann können wir ja mit unseren Kraftwerken wieder rein. Ne? Also klar, also das ist aber den Bock zum Gärtner zu machen, ne? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den habe ich vergessen.
Bürokratie ist das.
Ach so, Entschuldigung, genau. Wir haben Smart Meter Rollout. Das ist natürlich, wir haben 900 Verteilnetzbetreiber, die sind in kommunaler Eigentümerschaft. Die sind auch nicht in der Lage, die sind so klein teilweise, diese kommunalen Netzbetreiber, dass das eine Mischung ist aus Unfähigkeit, aber auch Blockade. Die haben ja davon nichts. Ne? Also in dem Moment, wo wir jetzt als 1,5 Grad irgendwo auftauchen, verliert der regionale Verteilnetzbetreiber oft den Zähler. Momentan hat der einen Zähler da, der ist 100 Jahre alt, der bringt jeden Jahr Geld, jedes Jahr
Was
Geld.
Was heißt, man verliert den Zähler?
Naja, also die meisten Verteilnetzbetreiber bieten heute keine intelligenten Zähler an, weil sie sagen, es ist zu komplex und weil sie das gerne vermeiden wollen.
Okay.
Der Zählerpunkt gehört aber bis jetzt ihnen. Ja. Da ist ein alter Zähler drauf, so wie beim Kupfer der Telekom, und mit dem verdienen sie ja seit Jahrzehnten Geld. Das also sind das sie auch ist, Monopolist.
Ja.
Und wenn wir jetzt kommen und einen neuen Zähler reinbringen, wechselt in der Regel der Zählerbetreiber von dem Verteilnetzbetreiber weg in einen sogenannten wettbewerblichen Betreiber. Das heißt, die verlieren den Zählerpunkt und also erstens macht es den Aufwand. Einnahmen natürlich auch. Mhm. Und sie sind natürlich auch organisatorisch nicht behäbig und kommen mit dem Change auch nicht gut klar.
Das ist dieser Fall, von dem ich jetzt tatsächlich schon ein, zwei, drei, also in zunehmendem Ausmaße im Internet gelesen habe, dass man tatsächlich Smart Meter, man hat eine private Solaranlage und dann kriegt man auf einmal 6 Monate lang keine Stromrechnung mehr, weil der Zähler gar nicht mehr existiert.
Genau, also dahinter ist einfach ein dysfunktionales System, ne? Mhm. Die ist ein bisschen so, hätte man das Internet planwirtschaftlich versucht zu erdenken in 2001,
ja.
Dann hätte das nicht funktioniert. Und genau das versucht man aber. Man versucht eigentlich einen cybersecuren, von zentralen Bundesagenturen
den gesteuerten Smart Meter der Welt.
Richtig, also da gab es früher einen Stahlkoffer, in dem der transportiert werden musste. Oh. Ist kein Witz.
Ja, das hatten wir auch an diesem, wir haben lange über Smart Meter gesprochen in einer eigenen Folge, weil das wirklich absurd ist, wie schnell das auch in anderen Ländern im Vergleich ist.
Genau, und deswegen ja, man kann sagen, da gibt es ein Blockadeverhalten, da gibt es Unfähigkeit und Blockade, und das Problem ist jetzt, dass das Bundeswirtschaftsministerium aber die nicht den Befehl geben kann, das kann nur die Bundesnetzagentur. Und die Bundesnetzagentur wiederum ist eigentlich unabhängig, ja.
Okay.
Eigentlich unabhängig finde ich es auch nochmal ein gutes Stichwort angesichts des Berichts zur Versorgungssicherheit, den wir da gesehen haben. Sie haben ja gerade schon beschrieben, dass ganz viel von den politischen Maßnahmen für die Zukunft davon abhängen, mit welcher Ausgangslage man rechnet.
Und korrekt.
Man kann da ganz viel hin und her rechnen. Jetzt wurde zum Beispiel in diesem Bericht bei der Projektion sozusagen in die Zukunft, wurden Batterien gar nicht bedacht, beziehungsweise die bleiben sozusagen konstant, als gäbe es dort keine Entwicklung, keinen Ausbau. Wie erklären Sie sich das? Weil das ist ja nach allem, was man weiß über diesen Markt, auch schlicht unrealistisch. Da tut sich ja total viel.
Genau, ich glaube, da gibt es zwei Punkte. Ich glaube, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall zu defensiv, um es mal höflich auszudrücken, die Annahmen, die man da annimmt, weil auf der einen Seite haben wir ja 20 Gigawatt an Batterien, die einfach in Privathäusern stehen,
mhm,
und wir haben die erste Million von Elektroautos. Wir brauchen auch keine Bidirektionalität von Elektroautos. Es reicht ja erstmal, wenn ich die bereitstelle, um überhaupt Strom abzunehmen, nicht zurückzuspeisen. Das ist natürlich noch on top.
Der erste Schritt würde schon deutlich mehr
helfen. Wir haben da schon wirklich wahrscheinlich eher so Richtung 30 Gigawatt. Und wie gesagt, dazu wird nochmal eine große Studie auch kommen, um dagegen zu halten auch, um dieses Argument auch einfach mal vom Tisch zu nehmen. Es gibt also deutlich mehr Kapazitäten, die Grundlastanforderungen reduzieren. Nicht eliminieren, aber reduzieren. Das wäre mein Kritikpunkt. Der andere Punkt...
Ich wollte nur kurz einschieben. Die bidirektionalen Autos, die finden sich nämlich wiederum in dem Bericht, obwohl es die so gar noch gar nicht gibt.
Das ist ja wie Wasserstoff, ne? Das ist ja sehr der alte Trick, ne? So, und nochmal, wenn wir darüber nachdenken, alleine immer das Elektroauto dann zu laden, wenn es sinnvoll ist, ne? Das Auto steht ja 23 Stunden am Tag rum in der Regel statistisch, würde schon einen Rieseneffekt haben. Hm. Und natürlich BD ist noch cooler. Aber das wäre meine Kritik an dem Bericht, das fehlt. Und das würde eigentlich die Anforderungen an die Gaskraftwerke deutlich reduzieren. Das, wofür aus meiner Sicht Frau Reiche unzulässig kritisiert wird, ist, dass in dem Bericht viele Großspeicher fehlen. Also es gibt ja eine riesige Warteschlange von Großspeichern. Mhm. Und da muss man, glaube ich, nochmal auch zur Ehrenrettung sagen, diese Großspeicher werden von der Bundesnetzagentur sehr kritisch gesehen, aus dem einfachen Grund, dass die Großspeicher durch einen regulatorischen Flaw,
eine Lücke
oder nicht am Ende ein gezieltes Lobbying, gibt es eine 20-jährige Netzentgeltbefreiung für Großspeicher. In anderen Worten, die dürfen zum Beispiel reine Arbitrage-Tradings machen, wo man eigentlich nur Spread-Values am Energiemarkt hin und her tradet die ganze Zeit.
Also dann, wenn es einen großen Unterschied gibt zwischen den Strompreisen, kann ich schön schnell dann
kann ich
einspeichern,
aber dauernd
wenn es günstig
machen.
Ist. Und
ja, ich kann Microcycling machen. Ich kann also und diese Preissignale korrelieren nicht mit der Netzdienlichkeit. Und da gibt es sehr zuverlässig.
Weil sie von den Netzentgelten befreit sind.
Nee, also die Netzentgelte sind ja nur, ich zahle für die Autobahn. Mhm. Und das andere ist, während ich fahre, tue ich was für die Autobahn. Und das eine ist netzdienlich und das andere ist, ich kann auch nicht netzdienlich sein, aber zumindest zahle ich dann dafür. Die zahlen nicht dafür und sind nicht netzdienlich. Also sind, ne, und diese Befreiung von den Netzentgelten auf 20 Jahre, also da gibt es ein Beispiel, was E.ON, glaube ich, auch gerne bringt. Auch ich habe mit dem CEO von E.ON einen Podcast auch dazu gemacht, wo 50 Gigawatt oder 50 GW oder 50 MW Batterien angeschlossen werden und die erhöhen dann die Netzbelastung in bestimmten Zeiten auf 100 MW.
Das sind die Einspeiser, von denen RWE-Chef Kreber sprach, die man eigentlich nicht haben möchte.
Die führen eher dazu, dass das ist ja klar, ne, das Netz muss ständig reine Arbitrage-Geschäfte bedienen. Mhm. Und wenn das Netz ohnehin schon voll ist, weil es eigentlich die Grundversorgungsaufgabe erfüllt, nämlich Strom für Verbraucherinnen und die Industrie zu transportieren, dann ist dieses ohnehin gestresste Netz, wenn es dann noch einen Freeride gibt für Batterien, die ja auch einfach nachts Arbitrage machen können oder wann auch immer, das macht keinen Sinn. Deswegen kann ich verstehen, dass die Bundesnetzagentur und auch das Bundeswirtschaftsministerium versucht, diese Kapazitäten, die da ja, die können sie nur noch durch einen Baukostenzuschuss verhindern. Ja, das ist auch Taktik. Das heißt, die Bundesnetzagentur kann ja nichts mehr an der Gesetzeslage ändern, dass die angemeldeten Großspeicher haben eine Netzentgeltbefreiung. Das sind Gelddruckmaschinen, die machen keinen nicht automatischen Sinn für das System. Kann die nur noch verhindern mit sogenannten Baukostenzuschüssen. Die haben auch gerade, es gab ein Gerichtsurteil, dass die das auch dürfen. Das heißt, es ist legitim, dass man große Kapazitäten, mit denen viele rechnen, jetzt nicht reinnimmt. Und das macht auch Sinn, dass man die nicht mit reinnimmt. Gleichzeitig ist es illegitim, so zu tun, als wenn Kapazitäten, die da sind, die günstig sind, einfach vergessen werden.
Ja. Umkehrschluss ist dann aber auch, besser wären flexible Heimspeicher, über die Sie sich natürlich freuen, auch im Geschäft.
Klar, da sind wir ja auch biased, ne, weil das sind unsere Assets, aber wir würden immer sagen, wenn eine Asset ohnehin da ist, die netzdienlich sich verhält und auch Netzentgelte zahlt, wir zahlen Netzentgelte, dann zahlen wir fürs Netz. Wir verhalten uns netzdienlich und wir können trotzdem dafür sorgen, dass wir die kostenfreie Energie nicht nach Österreich verschenken und sie dann für 40 Cent zurückkaufen, sondern unsere Kunden benutzen die einfach.
Trotzdem muss man das, glaube ich, noch mal einmal klarstellen, weil diese Batteriespeicher ja insgesamt auch die Großspeicher als ein Teil der Lösung gelten, wenn wir darüber sprechen, was machen wir in Dunkelflauten.
Auch jemand gute Lobbyarbeit geleistet.
Ja, genau. Auch, könnte man so sehen. Aber grundsätzlich haben Sie ja einen Punkt, wenn Sie sagen, es lohnt sich einfach mehr, das in den Batteriespeichern eben hier zur Verfügung zu stellen, dann, weil wir auch davon ausgehen, dass der Stromverbrauch nochmal deutlich steigen könnte. Auch da gibt es ja wieder verschiedene Szenarien, aber grundsätzlich muss man doch auch sagen, wir brauchen schon auch Großspeicher.
Ja, ich glaube, das Problem ist, wie oft in der Realität, dass diese Gemengelage komplex ist. Und natürlich ändert das nichts daran, dass wir Großspeicher auch brauchen. Nur die meisten Großspeicher, die gerade in der quasi die Netzanmeldung beanspruchen, wollen diesen Arbitragevorteil mit der Netzentgeltbefreiung. Das löst das Problem nicht. Und deswegen muss man da schon differenzieren. Und natürlich brauchen wir Speicher. Ja.
Und das kriegt man nicht mehr richtig gedreht, dass man in der Lage ist, Großspeicher wirklich so auszubauen, dass sie netzdienlich sind?
Das Problem ist, dass es der Bundestag das beschlossen hat, direkt vor der Übergabe der Kompetenzen an die Bundesnetzagentur. Damit ist es eine gültige Gesetzlage. Das kam von Rot-Schwarz damals.
Auch Rot-Schwarz?
Die waren sich nicht im Klaren darüber, ja, was das eigentlich ist. Die haben gedacht, wir brauchen Speicher.
Wir reden hier von 2016, 2017, 2018.
In der Zeit war das. Und jetzt geht auch ein Korridor zu Ende. Das heißt, die Bundesnetzagentur kann jetzt immer noch mit den Verteilnetzbetreibern sagen, wenn der Großspeicher beantragt wird für einen Netzanschluss, können die sagen, mit einem Baukostenzuschuss, wir möchten dich an bestimmten Kosten beteiligen. Dadurch versuchen die gerade, diese ganzen Anträge abzuwehren. Und in Teilen machen sie das, wenn sie keinen Bock drauf haben. Und in Teilen machen sie das auch, gerade die Bundesnetzagentur, weil die wissen, dass der Net-Impact, also der Netto-Impact für die Verbraucher und Industrie, negativ ist in den Netzentgelten.
Also dieses Chaos, das auch über das Clara und ich tatsächlich auch berichtet haben vor, ich glaube erst vor 2 Wochen. Irgendwie, wir haben sogar ein bisschen so Speicheranarchie in Deutschland, weil irgendwie alle machen, was sie wollen. Das ist tatsächlich so ein bisschen bewusst, um den Projektierern, den Entwicklern, den Menschen, die diese Großspeicher gerne bauen und anschließen möchten, den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Die Bundesnetzagentur hat ein Mandat und das Mandat ist, die Netzentgelte, ein bisschen wie die Zentralbank, die Netzentgelte so niedrig wie möglich zu halten. Mhm. Und die soll darauf überwachen, dass es eine Regulatorik und eine Netzentgeltarchitektur gibt, die dazu führt, dass Oma Erna, aber auch die Industrie faire, gute, niedrige Netzentgelte hat mit einer tollen Infrastruktur. Und die haben jetzt eigentlich den Clusterfuck, den sie aufräumen müssen, ist, es gibt eine Gesetzlage, die eigentlich diesen Großspeichern einen Anspruch einräumt. Sie wissen aber, und der Gesetzgeber weiß das mittlerweile auch, dass viele dieser Großspeicher nur am Rande teilweise auch Probleme lösen, aber überwiegend eigentlich den Druck auf die Netzentgelte erhöhen, also dass die weiter steigen. Und deswegen tut die Bundesnetzagentur in dem Rahmen derer die Möglichkeiten, die sie hat, das Richtige. Ja,
Darf das aber auch nicht kommunizieren öffentlich, oder?
Die dürfen, also in der Regel ist das ja eine, ne, und das ist jetzt auch wichtig, ist mein Eindruck. Sie wissen ja, Klaus Müller war auch bei Leo und so mit dabei. Die dürfen das nur sehr zurückhaltend kommentieren, ja.
Und, da sieht man mal wieder, was für lange Bremswege Energiepolitik hat. Also jedes Mal, wenn, das erfährt man jetzt offensichtlich viel zu spät oder der Gesetzgeber, um es noch zu korrigieren.
Ja, genau. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, ne, Schwarz-Rot hat das selber beschlossen damals, also will man das jetzt auspacken, ne? Und dann gibt es natürlich, ich meine, dahinter sitzt ja, ich meine, das ist ja nicht, das fällt ja nicht vom Himmel, dass Privatinvestoren irgendwie 500 Gigawatt an Batterien bauen wollen. Mhm. Und warum wollen die das? Weil sie damit Gelddruckmaschinen bauen. Hat das einen Mehrwert für die Netzentgelthöhe der Verbraucherinnen und Verbraucher? Nein. So, und deswegen ist es auch da legitim. Aber auf der anderen Seite wird in dem Bericht trotzdem das Potenzial, was wir haben, also, und da ist die Bundesnetzagentur voll auf unserer, also auf unserer Wahrnehmung, auch von 1,5 Grad, die schreiben genau das, flexible Netzentgelte, dynamische Tarife. Macht doch Sinn, wenn die Leute wissen, der Strom ist nachts kostenfrei. Ja, dann stelle ich mir halt einen Schalter ein. Ja, das kann ich ja bei jeder Waschmaschine machen, aber auch beim Elektroauto und kannst auch intelligente Systeme einschalten. Das ist in Dänemark so, das ist in Schweden so, das ist in den Ländern, die Smart Meter Rollouts haben, längst so. Und die Empfehlungen der Bundesnetzagentur sind eigentlich identisch mit unserem Geschäftsmodell. Und das fehlt mir dann doch in der Potenzialanalyse.
Und das ist der eine Punkt, an dem Sie, wenn Sie einschreiten könnten, wie Sie möchten, gerne einschreiten würden. Wir brauchen unbedingt Absolut. Smart Meter in Deutschland.
Absolut. In dem Moment, wo jeder Haushalt einen Incentive hat, dann Strom zu verbrauchen, wenn er günstig und sauber ist, tun die das auch. Vielleicht nicht im ausreichenden Umfeld, aber in jedem Fall wird die Grundlast entlastet. Also wenn ich zum Beispiel unsere Wärmepumpen abfahre, weil ich weiß, nachts kommt viel Windstrom, der Pufferwärmespeicher wird aufgeladen, das Elektroauto, der Stromspeicher auch, dann verbrauchen diese Verbraucher in der Dunkelflaute gar keinen Strom am nächsten Tag. Und damit entlasten sie das Netz und die Grundlast. Das wird dem Gaskraftwerk nicht passen, ne? Weil man am Ende ja Grundlast reduziert dadurch. Mhm. Aber genau das würde passieren.
Es wäre, also wie gesagt, heißen ja Klimalabor, also es wäre ja schön, wenn es dem Gaskraftwerk nicht passt, nicht nur aus Versorgungssicherheitsgründen, sondern auch, wir wollen ja ein bisschen was fürs Klima tun.
Ja, ich versuche nur, wir heißen ja 1,5 Grad nach dem Klimaziel, was noch sehr schwer erreichbar wäre, aber und wenn überhaupt, aber wir versuchen, ich rede eigentlich gar nicht mehr über den Umweltaspekt, weil wir schon merken, dass da so ein bisschen die Anti-Lobby so erfolgreich war, dass wir
tatsächlich... Die Leute sind so ein bisschen genervt davon.
Ja, genau, und vor allem auch, ich finde es schon in Ordnung, auch von der Bundesregierung zu sagen und von der Bundesnetzagentur, wir müssen jetzt in der wirtschaftlichen Lage, in der wir sind, darauf achten, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Und wir sagen einfach nur, es gibt die beste Alternative, liegt auf dem Tisch. Es gibt das Projekt Agnes, das ist das Planungsprojekt von der Bundesnetzagentur. Da steht auch, da wird das gerade durchgeplant, und es gibt auch Handlungsempfehlungen von der Bundesnetzagentur. Die sind identisch mit dem, was wir hier gerade besprechen. Und in Skandinavien läuft das. Also in Schweden ist das Alltag. Die Leute wissen, wenn der Wind weht, ist der Strom günstiger. Und es gibt Systeme, Tibber ist ein Anbieter, die das auch machen, die einfach intelligent darauf reagieren.
Jetzt warten wir alle schon sehr gespannt. Der wurde jetzt schon mehrfach verschoben, die Veröffentlichung des Energiewende-Monitorings oder dieses Realitätschecks, das Katharina Reiche angekündigt hat. Trauen Sie ihr zu, dass sie da eine vernünftige Lösung aus ihrer Perspektive, oder wir haben jetzt lange das Problem beschrieben, aber trauen Sie ihr zu, dass da noch was kommt, was auch den Industrien der erneuerbaren Energien sozusagen hilft?
Ich glaube, dass das nicht passieren wird, und man muss auch da differenzieren. Es gibt in der erneuerbaren Branche auch Unternehmen, die einfach weiter Vergütung haben wollen. Die also einfach sagen,
die lobbyieren auch für ihre Interessen.
Das, ja, die Hängematte ist super, und wir brauchen halt, wir wollen weiter riesige Solarparks machen oder auch wir Solaranlagen verkaufen. Das heißt, es gibt da auch eine Spaltung innerhalb der erneuerbaren Lobby. Und die einen sagen, wissen halt, wir sind ohnehin unter Druck, also mehr Subventionen oder Beibehaltung von Subventionen wäre erstmal gut. Wir wollen ja den nächsten Evolutionsschritt auch haben. Und wir sagen, die Erneuerbaren sind so weit. Wir produzieren auf jedem Dach zu 5 Cent Solarstrom. So, hä? Der Strom aus
muss
der Steckdose?
Nicht noch günstiger
Nein,
werden.
Muss es nicht. Und die Subventionen führen auch zu Verwerfungen, die auch uns nicht helfen. Wir haben immer wieder diesen Rush-Effekt, Wärmepumpenförderung kommt, Wärmepumpenförderung ist wieder weg, Solarförderung kommt. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Das darf man aber nicht missverstehen, weil jetzt Öl- und Gaslobbyisten würden sagen, Herr Schröder, genau richtig, was Sie sagen. Dann lassen Sie uns die Erneuerbaren abschalten. Wir sagen einfach, die Erneuerbaren, so wie sie da sind, sind wettbewerbsfähig. Wir müssen das Marktumfeld aber anpassen. Und da sind wir wieder bei den Smart Mietern. Ja.
Und da glauben Sie aber nicht, dass das von Katharina Reiche aus diesem Ministerium dann kommt?
Ich hoffe, was machbar ist, und das ist wahrscheinlich nicht so viel, passieren wird. Die haben ein Interesse daran, dass das Smart Meter Rollout beschleunigt wird. Da arbeiten die auch schon dran, weil es einfach da auch zu wenig krasse Verlierer gibt. Ja, gleichzeitig, glaube ich, versucht aber die Öl- und Gaslobby auf jeden Fall auch den Kommissionsprozess noch durchzubringen, um die Sondergenehmigung der EU zu haben für ihre Kapazitäten. Ich glaube, es werden einige Dinge richtig entschieden werden. Gleichzeitig glaube ich aber, dass der große Knoten nicht platzen wird, weil das darf man auch nicht vergessen, die Verteilnetzbetreiber als Beispiel mal haben eine Eigenkapitalrendite von irgendwie 25%. Also neben den großen amerikanischen Softwareunternehmen sind die Netzbetreiber ja in einem Oligopol-Monopol-Position, und auch die haben vor nichts mehr Angst als einem grundsätzlichen Überdenken, zum Beispiel flexibler Netzentgelte. Weil das bedeutet ja auch, dass man
sie
sagt...
Sie verlieren Geld.
Richtig, weil momentan ist alles einfach egal. Wir transportieren, also die Batteriespeicher, die keine Netzentgelte bekommen, finden die nicht gut. Aber jeder, der am Ende ist es ja wunderbar, wenn ich erstmal den Solarstrom oder den Windstrom von Mecklenburg-Vorpommern bis an die österreichische Grenze liefere und ihn danach wieder hochbringe, weil ich ja dafür Geld bekomme. Und ich muss es auch mit niemandem verhandeln, das ist in den Abgaben drin. Und insofern muss man da auch aufpassen. Eigentlich muss die Politik immer nur gucken auf, mit wem redet sie. Der Netzbetreiber wird im Zweifel sagen, auf gar keinen Fall meine Netzentgelte anfassen, ja, weil da ist ein Risiko drin. Insofern glaube ich, dass der ganz große Wurf da nicht kommen wird, weil Frau Reiche natürlich auch als Ex-E.ON-Mitarbeiterin und Westnetz sicherlich nicht, ich glaube nicht, dass sie biased ist in dem Sinne, aber sie kommt aus einer Denkschule.
Sie hat eine andere Perspektive.
Ja.
Und sie redet wahrscheinlich auch am intensivsten mit diesen Menschen, die sie kennt.
Absolut. Ne? Und da gibt es auch, also die trauen sich das teilweise auch wirklich nicht zu. Die sagen dann, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 5 Jahren in der Lage sind, alle Zähler zu ersetzen, dann die intelligent zu machen und intelligente Tarife anzubieten. Wir können das alles, machen das heute. Die trauen sich das halt nicht zu und sehen das vielleicht auch wirklich nicht als realistisch an. Ich finde das gefährlich, dass sie das so sehen. Ja. Aber ich würde Frau Reiche nicht unterstellen, dass sie das böswillig macht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie glaubt es wirklich. Halte ich einfach für inhaltlich trotzdem falsch.
Umgekehrt nochmal die Frage, steht denn zu befürchten, wenn Sie jetzt eher wenig optimistisch sind, kann man die Energiewende noch abwürgen, oder ist das so gut wirtschaftlich, die wird sich durchsetzen?
Ja, die wird sich durchsetzen. Deswegen würde ich auch sagen, kurzfristig bin ich auch nervös, weil dieses kurzfristige Kunden verunsichern, Standards verändern und manipulieren, schon gefährlich ist, auch kurzfristig, langfristig.
Politisch wahrscheinlich auch.
Politisch sicherlich auch, aber auch am Kapitalmarkt für uns auch, wir sind ja auch Investoren finanziert. Aber langfristig die sag ich mal, die Möglichkeiten, also alleine, was wir gerade optimieren können, also alleine, wie uns KI hilft, die Optimierungslogiken so zu verbessern, dass wir in den Ländern, die dann nicht Deutschland sind, also der Strompreis unserer Kunden in Holland durch die Optimierung, die wir da anbieten können,
ich will es gar nicht hören, glaube
ich, ist negativ.
Ach Gott. So.
Und da wird anstatt, und die Kundinnen und Kunden helfen, ein Problem zu lösen, was real da ist. Die nehmen also Strommengen dann ab, wenn sie ohnehin da sind, brauchen dann später keinen Strom und entlasten die Netze und entlasten die Grundlast. In Schweden, Netzentgeltoptimierung, da liegen wir so roundabout mit optimierten Netzentgelten und Optimierung an der Strombörse bei 0 bis 5 Cent. Ja. In Deutschland sind wir auch heute schon mit unserem Setup 7 bis 10 Cent können wir bieten. Ne? Mhm. Jetzt schon. Und deswegen glaube ich, man kann sicherlich Deutschland noch schaden, indem man festhält an, oder der Gaslobby zu viel zuhört. Aber ist es vollkommen klar, alle Länder werden, auch die Industrienationen werden nicht drum herum kommen. Die Erneuerbaren werden der Motor sein für die günstigsten Strommengen. Und das wird sich nicht mehr ändern lassen.
Das heißt aber, es klingt so ein bisschen, als hätten Sie diese Legislatur ein bisschen abgeschrieben und sagen, wir hoffen dann auf die nächste.
Fairerweise muss man ja auch sagen, wir haben ja dieses Angebot schon. Ne? Das heißt, so ein bisschen sind wir auch Profiteur davon, weil als Beispiel mal, wenn nicht mehr jeder eine Solaranlage einfach kaufen kann und die Hängematte bekommt vom Staat, dann müssen die zu uns kommen. Also deswegen bin ich persönlich ja natürlich auch mit dem Unternehmen etwas biased, weil in dem Moment, jetzt kann halt jeder sagen, ich schraube mir irgendwas ans Dach, dampft den Strom ins Netz, kriegt dafür Geld vom Staat und das 20 Jahre lang. Voilà. Und in dem Moment, wo das nicht mehr geht, braucht Unternehmen wie uns. Das gibt uns natürlich, unserem Geschäftsmodell, mehr Auftrieb. Wir finden das auch sinnvoll, weil das Teil des Problems ist, was wir lösen wollen, weil das Konzept, ich dampfe den Strom einfach oder ich verbrauche einfach Strom, wie ich Lust drauf habe und stacke quasi die Wärmepumpe, das Elektroauto aufeinander und wenn das dann, gibt es ja diesen Edis-Fall, dass dann einfach die Straße quasi glüht, weil alle gleichzeitig irgendwie Strom brauchen. Wir profitieren davon, wenn es nötig wird, diese Anlagen zu steuern. Also auch Disclaimer. Ne? Insofern ist es für uns auf der einen Seite wichtig, dass der Ausbaufahrt bleibt, wichtig, dass die Erneuerbaren nicht abgeschaltet werden, wichtig, dass man bei den Netzentgelten auf Systemkosten guckt und dass der Markt flexibler wird. Aber wir profitieren und unsere Kunden profitieren davon, wenn Anlagen intelligenter steuerbar sein müssen. So.
Das heißt, es gibt für jedes Problem eine unternehmerische Lösung. Darauf kann
nicht
man jedenfalls
jedes, aber
hoffen.
Für viele.
Für viele. Vielen Dank für diesen Rundumschlag. Das hat Spaß gemacht.
Danke, ich habe zu danken.
Vielen Dank.